Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Mitte Juli wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, dass von Seiten des Innenministeriums als Resultat einer Evaluierung die Teilnahme der Wiener Polizei am Projekt MARAC eingestellt wird. Das Projekt MARAC ist ein Projekt zum Schutz von besonders gefährdeten und potenziellen Opfern von Gewalt in der Familie. MARAC steht für Multi-Agency Risk Assessment Conference und es ist eine Methode, die 2003 in Großbritannien entwickelt wurde und die 2010 von der Wiener Polizei und der Wiener Interventionsstelle in Kooperation mit anderen Einrichtungen auch in Wien eingeführt wurde. Bei MARAC geht es also um multiinstitutionelle Fallkonferenzen, die zum Ziel haben, Hochrisikosituationen zu entschärfen, indem verschiedene Einrichtungen zusammenarbeiten, zusammen die Situation evaluieren und zukünftige Schritte einleiten. Ich habe mit Rosa Luger, der Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, gesprochen und sie gefragt, was die Einstellung der Teilnahme der Polizei an diesem Projekt für die Opfer und für Gewaltschutzeinrichtungen und deren Arbeit bedeutet. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis, er ist aber gleichzeitig eine No-Budget- und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple Podcast App. Andererseits könnt ihr meine Arbeit auch finanziell unterstützen, und zwar unter großetöchter.podbean.com, Große Töchter mit 2 S und OE, und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview.
Also MARAC ist eine Maßnahme zum Schutz von Opfern familiärer Gewalt, die besonders gefährdet sein könnten. Also zum Beispiel in Zeiten von Trennung und Scheidung passieren oft sehr schwere Eskalationen von Gewalt bis hin zu Morden und Mordversuchen leider. Mhm. Und das ist ein Projekt, um hier die Betroffenen noch besser zu schützen und noch mehr auf ihre Sicherheit zu achten.
Mhm. Mit welcher Begründung wurde das Projekt eingestellt von Seiten des Innenministeriums?
Das Projekt wurde entwickelt von verschiedenen Institutionen gemeinsam, das MARAC-Bündnis. Das sind Institutionen auf Leitungsebene, die Polizei, Justiz, Interventionsstelle, Kinder- und Jugendhilfe, Kinderschutzeinrichtungen, Migrantinneneinrichtungen, Frauenhäuser, die sich hier also regelmäßig eben treffen, schon seit 2011. Und leider ist es eben letztes Jahr passiert, dass im Herbst die Polizei verkündet hat, dass sie das Projekt evaluieren, und zwar leider alleine. Wir haben gehofft, dass das, nachdem das ja ein gemeinsames Projekt ist, ist es sehr wichtig, das auch gemeinsam zu evaluieren. Die Polizei hat sich entschieden, das alleine zu evaluieren und hat uns dann im April, Ende April, dem MARAC-Bündnis bekannt gegeben, dass die Kooperation nicht fortgesetzt wird. Die Begründung war verschieden, dass das eben als nicht effizient gehalten wurde, wobei wir leider nicht erfahren haben, warum. Also es gibt hier keine näheren Erläuterungen. Und dass es zu personalaufwendig wäre. Also auch darüber könnte man sprechen, weil es ist ja auch nicht notwendig, dass von der Polizei so viele Personen teilnehmen. Also es könnte auch in einer mit 2 oder 3 Personen gehen. Also wir haben das eben bedauert, dass das nicht eben gemeinsam besprochen wurde.
Mhm. Also aus Ihrer Sicht war das Projekt erfolgreich?
Aus unserer Sicht ist das Projekt absolut wichtig. Also wir als Opferschutzeinrichtung, wir brauchen die Polizei, wir brauchen diese enge Zusammenarbeit. Das waren monatliche Sitzungen, aber wir haben ja auch dazwischen sehr viel miteinander gearbeitet. Und das waren eben eine Gruppe von Fachleuten, die sich speziell mit diesen Hochrisikosituationen auseinandergesetzt haben, also mit denen wir uns dann immer wieder abgesprochen haben. Und das fehlt uns jetzt eigentlich. Diese Personen, diese Fachleute, die hier zusammenkommen und zusammenarbeiten, die fehlen uns. Und wir fühlen uns sehr alleine gelassen auch. Ne? Mhm. Wir können ja die Opfer nicht schützen. Ne? Das ist ja die Aufgabe der Polizei und der Justiz. Also wir sind jetzt ein bisschen, ja, wir hängen ein bisschen im luftleeren Raum sozusagen.
Und warum ist die Zusammenarbeit zwischen Interventionsstellen und Polizei eigentlich so wichtig?
Es geht eben um eine multiinstitutionelle Zusammenarbeit, also nicht nur Interventionsstellen und Polizei, sondern alle Einrichtungen, die mit Gewalt in der Familie befasst sind. Mhm. Allerdings, ich meine, ohne Polizei ist es schwierig für die anderen zusammenzuarbeiten. Wir brauchen die Polizei, weil sie eben für den Schutz von Personen, also als Institution zuständig ist. Es ist eben sozusagen, wenn sich die anderen trotzdem zusammensetzen, hat das nicht den gleichen Effekt. Mhm. Also, und wie gesagt, also die bei Gewalt in der Familie wissen wir, und die Fachleute in Marag wissen das auch, dass die Situation eben eskalieren kann, beziehungsweise zu schweren Gewalttaten, Morden und Mordversuchen, insbesondere wenn Opfer versuchen, sich zu trennen. Und es ist eben so wichtig, dass wir nicht die Betroffenen hier alleine lassen. Also manchmal wird eben den Betroffenen einfach gesagt, na, warum trennen sie sich nicht? Warum lassen sie sich nicht scheiden von ihrem Mann, der sie misshandelt? Und das ist eigentlich ein gefährlicher Rat, weil, ich meine, so merkwürdig es klingt, aber es kann sicherer sein, in einer solchen Beziehung zu bleiben, als sich zu trennen. Also es erfolgen eben gerade bei der Trennung kommt es zu Eskalationen, zu Racheakten, zu diesem Gefühl, wenn du mir nicht gehörst, dann sollst du auch sonst niemandem gehören. Also man muss eigentlich, wenn die Betroffenen sich zu einer Trennung entscheiden, dann besonders auf ihre Sicherheit achten, und das ist auch das, was man ihnen sagen muss. Mhm. Also man darf nicht die einfach hineinhetzen sozusagen in eine Trennung und sie dann alleine lassen. Und das Marag-Projekt war eben ein Projekt, um die Opfer nicht alleine zu lassen.
Und das ist ein Rat, der von der Polizei auch kommt, haben Sie jetzt gemeint? Also dieses, warum lässt du dich nicht scheiden?
Ich würde sagen, das ist leider noch allgemein verankert. Ich würde das jetzt gar nicht der Polizei.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
So eine Art Reflex, ja, also so, ne, dass man sozusagen Frauen, die in der Familie, in der Beziehung von Gewalt betroffen sind, dass man ihnen sozusagen als Empfehlung gibt, sie sollten sich trennen. Das zeigt auch von wenig Bewusstsein über die Gewaltdynamik. Und ich meine, das kann uns auch als Institutionen passieren, ne, dass wir dass wir eben uns nicht bewusst sind. Und deswegen ist ja das Marag-Projekt auch so wichtig, weil hier eben Fachleute sitzen, die sich absolut dieser Risikofaktoren und dieser Gefahrensituationen bewusst sind. Und auch in ihren eigenen Institutionen das Bewusstsein dafür schaffen und die Sensibilität dafür schaffen.
Wie groß ist das Problem von Gewalt in der Familie und Gewalt gegen Frauen in der Familie auch in Österreich? Also welche Zahlen gibt es da?
Also es gibt in Österreich relativ wenig Untersuchungen zu dem Thema, und es gibt leider auch nicht so gute Statistiken. Das ist etwas, was auch wir verbessern wollen, und was auch, es gibt ja eine neue Konvention des Europarates gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt, und diese Konvention empfiehlt eben auch sehr stark, dass man hier einfach das Wissen über das Problem erhöht, dass man die Daten verbessert, und dazu gehört zum Beispiel, dass man in der Anzeigenstatistik, dass man noch besser ausweisen kann, gibt es da ein Beziehungsverhältnis zwischen Tätern und Opfern und welches. Also jetzt ist es so, dass wir das nicht sagen können. Also man kann dann nicht sagen, das ist jetzt ein, ne, das ist das, wie viele Fälle von Gewaltdelikten, welche Altersgruppe und welche Geschlechtsgruppe und welchen Beziehung betrifft. Ja? Also ist das jetzt eben innerhalb der Partnerschaft oder ist das außerhalb, sind das Fremde, die Gewalt ausüben. Also hier gilt es, die Statistik zu verbessern. Auch haben wir jetzt nicht so gute Repräsentativuntersuchungen. Es gibt aber eine europaweite Repräsentativuntersuchung von der EU die besagt, dass jede dritte bis jede fünfte Frau einmal im Leben zumindest von Gewalt betroffen ist. Also viele von diesen Frauen mehrfach. Es hat schon ein sehr hohes Ausmaß immer noch, die Gewalt an Frauen, auch in den europäischen Ländern. Also wir sind hier nicht das einzige Land. Mhm. Überhaupt kann man sagen, leider ist Gewalt an Frauen und Mädchen ein Problem, das Frauen auf der ganzen Welt betrifft. Es gibt kein Land auf dieser Erdkugel, das das Problem nicht hat. Es sind das tief verwurzelte Probleme, die mit den patriarchalen Strukturen zu tun hat, mit dem, dass die Frauen und Mädchen eben in vielen Ländern oder in keinem Land eigentlich wirklich ganz gleichberechtigt sind. Es gibt halt Länder, wo das schon mehr, die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen schon mehr entwickelt ist, und in anderen, wo es noch stärker patriarchal zugeht. Es hat auch zu tun mit der Frage, wie Frauen ihre Rechte durchsetzen konnten, sozusagen auf ein gewaltfreies Leben. Das hat etwas mit Frauenbewegung zu tun, mit Frauengruppen. Das ist ja nicht, sind ja alles Maßnahmen, die auch erkämpft wurden, dass es ein Gewaltschutzgesetz gibt. In Österreich ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das haben sich engagierte Frauen und Männer, die gesagt haben, genug der Gewalt, der Herr im Haus darf nicht machen, was ihm beliebt. Diese beherzten Frauen und auch manche Männer haben dafür gesorgt, dass es in Österreich ein Gewaltschutzgesetz gibt. Mhm. Auch gegen den Widerstand von auch politischen Parteien. Es gibt ja eine Partei, die da nicht mitgestimmt hat, damals im Parlament, also weil ja das sozusagen zu viel Eingriff war, auch in die Rechte von Hausherren sozusagen.
Welche Partei war das damals?
Das war die Freiheitliche Partei damals, vor 20 Jahren, also vor 21 Jahren. Also ich glaube, das hat sich jetzt inzwischen auch geändert. Also ich glaube, dass jetzt alle Parteien hinter dem Gewaltschutzgesetz stehen. Aber das braucht eben auch Zeit. Und Österreich hat ja dadurch, dass wir ein demokratischer Rechtsstaat sind und auch eine Zivilgesellschaft haben, konnten wir eben diese Gesetze und diese Maßnahmen entwickeln. Das konnten andere Länder nicht, also die ärmer sind, die in noch schwierigeren Situationen stecken. Deswegen gibt es auch in anderen Ländern zum Teil auch noch mehr Gewalt als in Österreich, dass eben die letzten 40 Jahre, ne, seit es Frauenhäuser gibt, sich doch diesem Thema auch widmen konnte, glücklicherweise. Mhm.
Beim Projekt MARAG, da ging es ja um sogenannte Hochrisikofälle, wo dann gemeinsam die Gewaltgeschichte analysiert wurde und eventuelle Schritte eingeleitet wurden. Was heißt genau Hochrisikofall?
Also wir sprechen eigentlich von Hochrisikosituationen und nicht so sehr von Hochrisikofällen, also weil es nicht, das kann sich in einem Fall auch ändern. Also insbesondere eben habe ich schon genannt, also bei Trennung und Scheidung steigt das Risiko an, von Vergeltungsschlägen sozusagen. Und es gibt auch, man weiß inzwischen, also die Betroffenen selbst wissen das oft auch sehr gut, weil sie sind ja auch Expertinnen ihrer Situation. Deswegen ist es auch wichtig, die Betroffenen auch zu fragen. Man weiß inzwischen, auch ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es eben so bestimmte Faktoren gibt, die eine Situation besonders gefährlich machen. Dazu gehört zum Beispiel, wenn es schon wiederholt zu Gewalt gekommen ist, wenn es gepaart ist auch mit Drohungen, insbesondere wenn es schwere Drohungen sind, Drohungen mit dem Umbringen oder Drohungen mit schweren Verletzungen. Ich werde dir das Gesicht zerschneiden. Also so, ich werde dich für dein Leben zeichnen. Also so, je schwerer die Drohung natürlich, desto schwerer die Gewaltfall. Wenn das gepaart ist mit extremen Haltungen und Einstellungen, wie zum Beispiel eben Besitzdenken, du gehörst mir, Eifersucht, du oder eine falsch verstandene Haltungen von Ehre. Du, es gehört zur Ehre der Familie, dass du dich nicht scheiden lässt. Ne? Mhm. Und das wird ja gemeinhin auch den Migrantinnenfamilien zugeschoben, aber es gibt auch bei uns sowas wie einen Ehrbegriff, ne? Also, ja, ja. Dass es eine Schande ist, wenn man dann sozusagen, wenn eine Ehe geschieden wird, das ist auch bei uns noch verankert in manchen Regionen. Und also das alles, also, und auch gepaart zum Beispiel mit einer psychischen Labilität, mit jemandem, der vielleicht die sich sozusagen das Gefühl hat, das Leben ist jetzt zu Ende, es geht nicht weiter, wenn meine Frau sich von mir trennt. Mhm. Also das sind dann die Fälle, da kann es dann auch zu Mord und Selbstmord kommen. Ne? Mhm. Also so eine psychische, also Erkrankung würde ich nicht sagen, sondern Labilität. Mhm. Also dass es wirklich auch massive psychische Erkrankungen sind, das ist eher die Ausnahme. Mhm. Also das ist hier aufgrund einer zum Beispiel eines Wahns, ne, jemand, der wirklich einen pathologischen Wahn hat, zu einer Gewalttat kommt, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Es ist eher die Faktoren, die ich vorher geschildert habe. Mhm. Es kann auch sein, dass jemand, dass das gepaart ist mit Alkohol oder ein Suchtmittelmissbrauch. Das heißt aber nicht, dass wenn man zum Beispiel regelmäßig Alkohol trinkt oder vielleicht auch alkoholabhängig ist, dass man deswegen zum Gewalttäter wird. Wenn man aber ohnehin ein Gewaltproblem hat, dann weiß man, dass die Gewaltausübung unter Alkoholeinfluss oft schwerer ist, mit schwereren Verletzungen und noch unberechenbarer. Also das ist der Zusammenhang. Natürlich, wenn jemand zum Beispiel Waffen hat oder Waffen besitzt, über wiederum im Zusammenhang mit gewalttätigem Verhalten oder sogar vielleicht schon einmal mit Waffen gedroht hat oder schon einmal Waffen angewendet hat. Und da spreche ich jetzt natürlich auch von klassischen Waffen wie Schusswaffen. Das sind auch Berufe, die Menschen in Berufen, die einen leichten Zugang zu Schusswaffen haben, sind hier sozusagen dann auch gefährdet. Ja. Diese Waffen, Dienstwaffen zum Beispiel, dann auch in einer gewalttätigen Auseinandersetzung zu benutzen, haben wir leider auch immer wieder Fälle gehabt, also dass Frauen so zu Tode gekommen sind. Es können aber auch Messer sein. Aber natürlich, oder manche kaufen sich ein Springmesser zum Beispiel, habe ich so eine Geschichte, da hat der Mann, der Frau, also die Frau hat das sogar mitgezahlt, weil er gesagt hat, er muss die Familie schützen. Mhm. Letztendlich hat er dann mit dem Messer die Frau bedroht. Also es ist sozusagen jemand, der eben ein Faible für Waffen hat, kombiniert mit aggressivem Verhalten, da kann das eben auch zu einem hohen Risiko werden für die Opfer.
Nochmal jetzt zurück zu der Einstellung des Projektes MARAG. Was bedeutet das jetzt konkret und welche Folgen hat das? Also einerseits für die Interventionsstelle und dann andererseits aber auch für die potenziellen Opfer oder die Opfer von Gewalt.
Also für uns in der Interventionsstelle bedeutet es, dass wir nicht wissen, in gefährlichen Situationen, wie können wir jetzt sicherstellen, dass alle das Richtige tun. Na, wir kommen nicht zusammen zu diesen Besprechungen, wir können kein gemeinsames Sicherheitsmanagement machen. Wir können nicht sicher sein, dass wir alles wissen, dass wir alles bedacht haben. Das ist eben so wichtig auch, dass da so ein Zusammenschau ist von den Fachleuten, die eben gemeinsam schauen. Das ist eben so wie in schwierigen Situationen Ärzte und Ärztinnen sich auch noch Kollegen hinzuziehen oder vielleicht andere Fachärzte, die nicht allein Entscheidungen nur treffen, sondern dass man hier eben auch zusammenarbeitet. Das fehlt uns ganz schrecklich und das bedeutet für uns eine Unsicherheit. Und natürlich noch größer ist die Unsicherheit und die Frage, wie geht es hier den Betroffenen? Wir haben einfach Natürlich macht jede Institution ihre Arbeit. Ne? Mhm. Jede Institution tut diesen Ausschnitt, den sie zu tun hat, aber das reicht eben nicht zur Gewaltprävention. Ja? Mhm. Es reicht eben nicht, die Anzeige aufzunehmen und dann das weiterzugeben. Es reicht eben nicht, nur bürokratisch zu handeln. Wir müssen hier sozusagen ganz stark um die Sicherheit der Betroffenen besorgt sein und im einzelnen Fall auch überlegen, wie können wir das hier noch, was können wir im Einzelfall machen, und das fehlt uns sehr, und wir können es jetzt nicht, ich meine, das kann man natürlich nicht beweisen, weil man kann jetzt nicht sagen, also was wäre wenn, aber für die Opfer bedeutet das weniger Sicherheit und weniger Maßnahmen und weniger koordinierte koordiniertes Sicherheitsmanagement. Mhm. Also das hat sicher einen Einfluss auf die Sicherheitssituation eben dieser Opfer, die vorher eben in diesen regelmäßigen Fallbesprechungen, das waren ungefähr 50 im Jahr, besprochen wurde. Es sind ja nicht alle Fälle von Gewalt in der Familie Hochrisikosituationen. Ne? Mhm. Mhm. Aber die 50 im Jahr, die brauchen eben auch einen besonderen Schutz.
Mhm. Und abgesehen davon, dass das Projekt nicht eingestellt werden soll, welche politischen Schritte wären sonst noch notwendig, um Gewalt in der Familie einzudämmen?
Ja, ich meine, wir haben ja in Österreich eigentlich sehr viel getan und haben auch einen Vorbildcharakter. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass uns das schon reicht sozusagen. Mhm. Das ist natürlich bedauerlich, weil es genügt nicht, gute Gesetze zu haben, sondern wie eben auch die UNO zum Beispiel in zwei Fällen gesagt hat, diese Maßnahmen müssen in jedem einzelnen Fall, und auch der Schutz der Opfer müssen auch in jedem einzelnen Fall angewendet werden. Ne? Also das Kriterium ist nicht die Gesetze, die wir haben, sondern wie sie angewendet werden. Und da sehen wir einfach auch gewisse Schwachstellen. Also eine Schwachstelle ist eben zum Beispiel, dass die polizeiliche Wegweisung, die ein sehr gutes Instrument bei leichteren Fällen von Gewalt ist, aber auch für schwerere Fälle von Gewalt angewendet wird, wo sie einfach nicht ausreicht. Ne? Mhm. Also wenn jemand mit dem Umbringen bedroht wird und eben wenn der Täter das wiederholt, auch ausdrückt, wie zum Beispiel bei der Frau, die im Mai in Wien auf der offenen Straße vom Mann erschossen wurde, der hat ja gedroht, er wird sie umbringen, wenn sie sich trennt. Ich meine, da reicht einfach eine Wegweisung nicht aus, da muss eine Untersuchungshaft einmal angewendet werden, damit man jemanden auch in Bildung bringt, sozusagen. Ja, weil ich meine, solche Tötungsabsichten, da kriegt man so einen Tunnelblick, ja, so ein Tunneldenken. Das ist etwas, was man einen Monat später vielleicht nicht mehr machen würde. Ne? Mhm. Also und hier gilt es eben, diese Lücken, diese gefährlichen Lücken zu schließen. Dafür brauchen wir jetzt vielleicht weniger Gesetzesänderungen oder nur kleinere Gesetzesänderungen, aber wirklich auch ein Bewusstsein und eben diese speziellen Maßnahmen für die Gefährlichkeit und dann diese Maßnahmen auch anzuwenden.
Also nach der Meinung der Interventionsstelle ist auch die Polizei noch nicht ausreichend sensibilisiert, habe ich Sie da richtig verstanden?
Naja, ich glaube, ich meine, die Polizei, aber auch bei der Justiz gibt es ja noch, weil die Justiz entscheidet ja zum Beispiel über Haft oder nicht. Ne? Die Polizei hat die Pflicht, bei der Staatsanwaltschaft anzufragen, sofort. Aber die Entscheidung liegt dann bei der Strafjustiz. Und da fehlt es manchmal auch noch an Bewusstseinsbildung. Oder es ist leider auch manchmal so der Tenor, naja, wir können ja nicht alle einsperren. Ne? Mhm. Also dann passiert aber eben, dass Personen, die nicht auf freien Fuß angezeigt werden sollen, auch frei sind, um diese Taten zu begehen. Also, und wir haben auch das Wissen, wir wissen jetzt ungefähr schon, und dafür ist das Marek auch wichtig, wir können schon sagen, also wo sind die besonders gefährlichen Situationen, und dass man dann auch besser eben gezielt hier auch die Maßnahmen einsetzen kann, statt zu sagen, gut, ich meine, wir können nicht alle einsperren, die wir jemanden mit dem Umbringen bedrohen. Und deswegen machen wir Anzeige auf freien Fuß, auch in gefährlichen Fällen. Also da gibt es schon eine große Verantwortung auch der Institutionen.
Dann Dankeschön.
Bitteschön. Ja, schön, dass Sie das machen, diesen Podcast.
Danke. Es freut mich voll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Na, ich finde es sehr wichtig, dass Sie das machen. Und es ist ja auch immer, also diese neuen Medien werden ja auch immer mehr genützt, merke ich. Mhm. Ne? Und sind ja eben auch wichtige Ergänzungen, würde ich jetzt einmal sagen, zu den klassischen Medien. Mhm. Weil sie einfach auch oft sich mit, sagen wir jetzt einmal so Themen, die jetzt sonst nicht so Mainstream-Themen
genau,
sind.
Ja.
Ne? Oder auch eben, wo man ein bisschen in die Tiefe gehen kann, weil das ist ja nicht so einfach, ne? Mit Marag zum Beispiel, das ist so simpel zu erklären.
Ja.
Und deswegen finde ich das sehr wichtig, weil es ist auch, es trägt auch einfach zur Vergrößerung des Wissens in der Gesellschaft bei.
Mhm.
Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja, besten Dank.
Dankeschön.
Ein ganz herzliches Danke an Rosa Luger für das Interview, an die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie für ihre wertvolle und leider oft lebensnotwendige Arbeit und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über die Interventionsstelle erfahren wollt, dann könnt ihr das unter www.interventionsstelle-wien.at. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo man Podcasts hören kann. Also auf jeder Podcast-App, außer Spotify und unter Große Töchter mit 2 S und UE.podbean.com. Falls ihr den Podcast auf iTunes oder wie es jetzt heißt Apple Podcast hört, dann nehmt euch doch bitte, bitte ein paar Sekunden Zeit für ein Rating und eine Review. So können nämlich auch andere Leute Große Töchter finden. Ihr findet den Podcast zudem auf Facebook und auf Instagram und ihr könnt mir persönlich folgen auf Twitter @FrauFrasel. Falls ihr Feedback habt oder Kritik oder Lob oder vielleicht sogar selbst Gästin oder Gast werden wollt, dann schreibt mir doch ein E-Mail und zwar großetöchterpodcast wieder mit 2 S und UE @gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Und nicht kleinkriegen lassen.